Ja, guten Tag, guten Abend. Das ist der Markus Somm auf dem Nebelspalter.ch. Mein heutiger Gast ist der Giuseppe Grazia. Ein sehr bekannter, sehr heissgeliebter Intellektueller in der Schweiz. Der Giuseppe Grazia, wie sein Name teilweise andeutet, hat Eltern, einerseits der Vater aus Sizilien, Mutter aus Spanien, also Katalonien eigentlich, das habe ich jetzt noch erfahren. Er ist aufgewachsen in St. Gallen. Er hat Theologie studiert und ist dann in die Kommunikation gegangen und hat eigentlich vor allem kommuniziert für Bischöfe. Bistum Basel zuerst, nachher im Bistum Chur, bis 2021 seither ist Giuseppe Grazia Publizist, Kommunikationsberater und so weiter. Danke vielmals, dass du da bist, freut mich sehr. Und der Anlass, das müssen wir jetzt ganz klar betonen, ist das neue Buch von Giuseppe. Die Utopia-Methode, über das Buch wollen wir heute schwerpunktmässig reden. Es ist ein sehr interessantes Buch, wobei, muss man auch vorausschicken, ich habe da nicht alles gelesen, sondern ich weiss, gewisse Themen sind mir auch vertraut, über das reden wir. Giuseppe, ganz wichtig ist an diesem Buch, denkt es mich, also erstens, du hast eine ganz klare Haltung, die natürlich viele Leute vielleicht dann provoziert, aber du sagst eigentlich, sehr viele Themen, die uns heute beschäftigen, sei es Rassismus, sei es Sexismus, sei es die ganzen Genderfragen, sei es auch der Klimaschutz, läuft immer darauf raus, dass wir uns im Westen eigentlich schlecht machen. Siehst du das so?
Ja, das
warum?
Eindeutig so. Das sind ja echte Probleme. Jede Gesellschaft kennt Rassismus, Sexismus, Homophobie, Klimaproblem oder Umweltproblem. Das kennt jede Gesellschaft. Das ist keine Frage. Die Frage ist mehr, die Methode versucht, den Westen zu delegitimieren. Also der Ruf nach einem Systemwechsel ist das eigentliche Ziel von all diesen Bewegungen. Ich unterscheide sehr zwischen den aktivistischen Bewegungen und zwischen den einzelnen Leuten, die sich Sorgen machen um Rassismus oder Umweltschutz. Das ist für mich überhaupt nicht das Problem. Ich bin selber auch einer, der bessere Umweltschutz will. Ich bin auch einer, der keinen Sexismus will und keine Homophobie. Aber... Das ist jetzt eben das grosse Aber. Wenn man natürlich das als Methode benutzt, um zu sagen, der Westen ist besonders böse, der Westen ist besonders krank, der Westen braucht einen Systemwechsel, einen Great Reset und so weiter, dann bin ich misstrauisch. Um was geht es da wirklich? Und was dahinter steckt, in aller Regel, bei all diesen modernen Bewegungen, auch Black Lives Matter und so, Fridays for Future, all die Bewegungen, die man kennt, da geht es um das, dass man sagt, unsere Gesellschaft, wie sie jetzt ist, muss weg. Das Christentum muss weg. Mhm. Der Liberalismus muss weg. Der Kapitalismus muss weg. Mhm. Und dann ist alles gut.
Aber gut, weißt, aber vielleicht kann man ja sagen, ja, Bilanz ist ja eine Katastrophe. Also ich meine, ich bin jetzt nicht dieser Meinung, aber ich tue jetzt mal das vertreten. Mhm. Oder? Ich meine, die Leute, die zum Beispiel sagen, Rassismus ist ein Problem im Westen, die sagen, und mit einem gewissen Recht, Sklaverei war ein grosses Thema gewesen, im Aufstieg vom Westen. Kann man lange diskutieren, was ist der Beitrag an den Aufstieg vom Westen, aber sicher ist es gleichzeitig passiert mit dem Aufstieg zum Beispiel vom Kapitalismus. Die sind eben einfach der Meinung, dass der Westen wirklich zutiefst halt kontaminiert ist, der Rassismus, Sexismus, Kapitalismus und Umweltvernichtung. Und dass deswegen der ganze Westen muss weg. Da kann man sagen, ja, ist vielleicht noch vernünftig, vielleicht brauchen wir wirklich Tabula Rasa.
Nein, Denkfigur ist eigentlich noch viel einfacher eigentlich. Denkfigur ist Rassismus, Sexismus, Ausbeutung, Sklaverei. Die Wurzel vor allem ist die westliche Kultur, ist der weisse, toxische Mann. Das ist ganz eine einfache Denkfigur.
In unserem Alter.
Genau. Auf diese dumme Idee kannst du nur kommen, wenn der Rest der Welt ausblendest. Wenn die chinesische Geschichte ausblendest, die islamische Geschichte ausblendest, die afrikanische Geschichte ausblendest. Wenn du die Weltkarte jetzt aufmachst und nicht blind bist für den Rest der Welt, dann ist der Westen, die christliche, abendländische Kultur, der einzige Raum auf der Welt, wo es Menschenrechte gibt. Wo die Umweltstandards am besten sind auf der ganzen Welt. Die Chancen für Frauen am besten von der ganzen Welt. Die Chancen für die Umwelt am besten von der ganzen Welt. Die Chancen für nicht rassistisch aufzuwachsen am besten auf der ganzen Welt. Da musst du alles ausblenden. Um die dumme Theorie aufzustellen, dass wir, also der Westen, die Wurzeln sind von all diesen Sachen. Und wenn das ausblendest, ob systematisch, ob aus Gedankenlosigkeit oder einfach bewusst aus Ideologie, dann willst du nicht unsere Gesellschaft verbessern, dann willst du den Menschen nicht helfen, sondern dann willst du sozusagen eine Ideologie über die Wirklichkeit stülpen. Und gegen das wehrt sich mein Buch eigentlich. Das ist eigentlich
gut, ich meine, ein Linker sagt jetzt nein. Du hast vorher gesagt, dass Menschenrechte eine Rolle spielen im Westen, dass Sexismus zurückgegangen ist, dass Rassismus vielleicht überwunden worden ist. Das ist nicht das Verdienst vom Westen. Dann ist das Verdienst von der Linken im Westen. Also von dem her kannst du sagen, ja, ja, die eben immer den Westen kritisiert haben, ja, die haben dazu geführt, dass sich der Westen verändert hat. Sonst wäre der Westen nicht gut.
Also in einem Punkt hat das Argument ist schlüssig. Ohne Selbstkritik, ohne Idealismus, ohne ständige Verbesserungen, gibt es den Westen, den wir heute haben, nicht. Das ist richtig. Nur, die Frage ist natürlich, woher kommt die Selbstkritik? Ich glaube, es ist eines der entscheidenden Elemente von unserer Gesellschaft, dass wir uns immer verbessern wollen. Mhm. Wir wollen immer besser werden als da, wo wir jetzt sind. Mhm. Aber das bedingt Freiheit, das bedingt Kreativität, das bedingt wenig Staat, viel Freiheit für den Bürger. Das bedingt eben das, was der Westen eigentlich ausmacht. Und die Linken von früher sind schon nicht auch die Linken von heute. Die Linken von heute sind ja im Prinzip Kollektivisten. Die wollen im Prinzip, dass der Staat mehr zu sagen hat. Und ich frage mich schon, wie kommt man auf die dumme Idee, dass man das will, wenn man rundum, also außerhalb vom Westen, Gesellschaften haben, wo der Staat viel mehr zu sagen hat als bei uns. Und die geht es den überall schlechter. Es geht in jeder Abteilung, ist alles total schlecht im Vergleich zu uns. Also wie kommst du nur auf die Idee? Also ich glaube, die meisten von den Leuten, die ich jetzt begegnet bin, die von der linken Seite kommen, ich bin ja selber auch früher dort gewesen, sind, ich sage auf Englisch, good people with bad ideas. Mhm. Das sind gute Leute, die meinen es gut, aber die Ideen sind einfach relativ schlecht. Mhm. Und ein Blick in die Geschichte und ein Blick in die eigenen Leistungen von unserer Kultur würde helfen. Ich würde ja nicht schön reden, der Westen. Ich würde dann einfach auch nicht schlecht reden. Das ist eigentlich das Ziel, oder?
Gut, will ich jetzt mal die Position noch ein bisschen verändern. Es könnte ja sein, dass eben im Prinzip die Erfolgsgeschichte vom Westen, ich glaube nicht, dass die Linken verantwortlich sind für die Erfolgsgeschichte vom Westen. Und die Leute, die, oder nicht alle, aber viele von den Linken, haben viel immer wieder Probleme gehabt mit gewissen Elementen von dieser Erfolgsgeschichte. Und zum Beispiel das eine Element, und ich glaube, du hast es vorher angesprochen, Kollektivismus. Ja, ich glaube, es gibt natürlich eine anti-individualistische Tradition. Aber ich meine, du bist zwar jetzt austreten aus der katholischen Kirche, ich bin auch austreten aus der katholischen Kirche. Aber man muss sagen, die katholische Kirche zum Beispiel ist eine Tradition, die sehr kollektivistisch war, würde ich behaupten, jetzt nein, im Vergleich nein, zum Protestantismus.
Nein, also bei der katholischen Soziallehre siehst du es deutlich, oder? Also dort hat man eigentlich recht scharf gedacht und gesagt, der Kommunismus ist eine Verabsolutierung vom Kollektiv, lehnen wir ab. Und der Kapitalismus, oder sozusagen der, heute müssen wir sagen, der Neoliberalismus, ist eine Verabsolutierung vom Individuum, lehnen wir auch ab. Wir lehnen beides ab. Das sind beides Irrweg. Wir suchen den Mittelweg. Weil der Mensch ist nicht nur das Individuum, der Mensch ist eben schon auch, gehört eben zu der Menschheit. Mhm. Also der Mensch ist sozusagen letztlich eine Gattung, oder? Und du musst beides austarieren. Und das Austarieren ist ein Kampf, der sozusagen nie aufhört. Das ist einfach ein Kampf. Und da ist die katholische Kirche sehr klug vorgegangen. Die hat ja massiv gegen den Kommunismus gekämpft. Massiv. Also vor allem Johannes Paul II. Und natürlich, es gibt den Päpst, der ausrutscht, die eine oder die andere Richtung. Ist schon klar, oder? Das ist halt auch schwierig, in der Welt herauszufinden, wo ist jetzt das richtige GPS-System. Aber ich finde die katholische Lehre und vor allem das Menschenbild einfach brillant. Also für mich ist das immer noch eigentlich eines der grössten.
Was ist, wie würdest du da beschreiben, das Menschenbild? Was ist wichtig?
Ich würde sagen, der Thomas von Aquin ist der Beste. Mit einem Satz, der Mensch ist die Lust des Tieres und die Lust des Engels, beides zugleich. Und das zugleich ist das Elementare. Also, du bist immer ein Tier und du willst aber immer ein engelhaftes Wesen sein. Mhm. Und du willst immer beides sein. Darum hast du am Schluss Michelangelo und du hast Krieg und Tod, Mord und Tod.
Also du kannst gut und böse sein, oder?
Ja, und du hast immer
beides. Ist das falsch umschrieben?
Nein, also
du. Ist eigentlich eine konservative Haltung, oder? Die ich aber gut finde, muss ich jetzt betonen.
Ich würde sagen realistisch.
Es ist realistisch und Konservative sind meistens realistischer als die anderen. Aber eigentlich ist das eher so eine, wie soll ich sagen?
Sehr realistisch,
aber auch teilweise ein bisschen, wie soll ich sagen, ernüchternde Ansicht vom Menschen, oder? Dass du nicht sagst, wir haben einerseits eben die Möglichkeit, Engel zu sein, und wir haben die Möglichkeit, zum Monster zu werden.
Absolut.
Und das ist völlig normal.
Das kann ja jeder in seiner Biografie überprüfen. Das kann ja bei sich sein. Wenn man sich ehrlich in den Spiegel anschaut, weiss man, so ist es. Thomas hat recht. Mhm. Und jetzt kann man in dieser Spannweite vom Menschenbild, kannst du im Prinzip die von heute anschauen. Das ist eigentlich lustig. Dann lest du einen Harari, und das geht voll auf die Lust vom Tier. That's it. Das ist ein komplizierter Aff. Der Mensch ist ein komplizierter Aff. Punkt. Schluss. Oder du gehst zu der Esoterik und das ist nur noch der Engel, oder? Und das ist quasi entleibt. Irgendwie. Oder Gender-Ideologie ist auch eine entleibte Ideologie. Das ist eigentlich eine Art Engelwesen, das sich selber kann umdefinieren. Der Körper ist eigentlich nur ein Anzug. Den kann ich umoperieren, umschneiden und so. Also das ist alles, wenn du das heutige Zeug anschaust, das ist alles so relativ einseitig und klein kariert. Wenn du es vergleichst mit einer, jetzt sage ich, mittelalterlichen Theologie, dass ich finde, also wir haben einen rechten Rückschritt gemacht. in Bezug auf Menschenkenntnis. Mhm. Und in der Bibel heißt es ja mehrmals, er wusste, was im Menschen war. Also das ist eben schon, das ist wichtig, mhm. Das Menschenbild ist echt real, oder dort. Mhm. Auch wenn du die Figuren in der Bibel anschaust, das sind ja alles reale Menschen, das sind ja Lügner, Betrügner. Das sind ja echte Menschen aus Fleisch und Blut.
Also ich meine, das finde ich ein guter Gedanke. Das ist ja meiner Meinung nach auch eines von der, ja, wie soll ich sagen, von der Geheimnisse von Religion. Dass Religion eigentlich sich beschäftigt mit dem Jenseits, unter anderem, und trotzdem eine unglaublich, oder deswegen vielleicht, wahnsinnig realistische Sicht hat aufs Diesseits. Das finde ich wirklich, das finde ich etwas, was ich noch schwierig finde zum Nachdenken, oder? Dass das überhaupt geht. Dass man, eben, man glaubt ja, jetzt, ob man gläubig ist oder nicht, ich bin eigentlich nicht gläubig. Und deshalb ist ja nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ja, das Zeug, das man da über Jenseits annimmt, das ist sehr wahrscheinlich, oder? Ganz sicher ist man ja nie. Aber ich sage einfach, es ist Wahnsinn, dass jemand, der so eben eigentlich auch Lust an der Utopie hat, nachher so realistisch ist. Und ich glaube, das geht eben nur in der Religion. Und es wird im Politischen wird sofort gefährlich, oder?
Das sind im Prinzip Ersatzreligionen. Mhm. Also die Utopien sind Ersatz. Sind eigentlich
die ganze Zeit den Fehler machen, glaube ich, das ist etwas vom Schlimmsten. Und das habe ich immer gut gefunden bei der Religion, sagen wir jetzt beim Christentum. Man streitet sich dann darüber, eben wie Zwingli und Luther, ob jetzt beim Abendmahl Jesus da ist oder nicht, wenn man das Brot serviert. Mhm. Das ist so ein absurder Streit. Da können wir uns, oder? Ich meine, wer weiß es denn? Das kann ja gar niemand wissen. Und die können über das diskutieren.
Ja, klar.
Aber sie haben nie das Gefühl gehabt, sie müssen das anwenden dann. Nachher auf eine Art, wie soll ich das sagen? Auf die Realität anwenden. Und das Lustige an der politischen Utopie ist ja schon, dass man eben dann sagt, ja, der Mensch ist gleich. Was nicht stimmt, aber das wäre schön. Und man könnte das schön finden. Ich finde nicht. Ich finde, das ist ja der Witz vom Menschen, dass wir eben nicht gleich sind. Aber es gibt ja Leute, die wollen, dass alle gleich sind. Aber dann geht man eben wirklich, wie Kommunisten zum Beispiel, mit Feuer und Schwert, geht man vor und will, dass die Leute gleich werden. Und das haben eigentlich religiöse Leute nicht gemacht. Sie können die Realität nicht verändern. Und sie nehmen sie auf, so wie sie ist.
Gut, also sie haben es dann schon versucht, gell? Also ich sage jetzt mal, die katholische Kirche hat mehrmals gegen das eigene Christentum verstoßen, indem sie mit Schwert sich übersetzen. Aber dann sind sie nicht mehr religiös, sondern eben selber politisch. Mhm. Also sie machen dann quasi ein Machtspiel, wie wie die Mächtigen. Mhm. Aber da heisst ja nicht, das Christentum ist ja nicht eigentlich, Jesus hätte das sicher nicht so wollen, oder? Da kann man, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Mohammed, der dann explizit da hat wollen. Jesus sicher nicht. Auf jeden Fall, aber interessant an der Religion finde ich, faszinierend finde ich, dass du hast eine transzendente Größe. Also etwas, was quasi überhaupt von der Zeit, außerhalb von der Zeit steht. Und von dort her kommt deine Würde. Mhm. Von dort her kommt sie. Sie ist also darum unantastbar. Also du musst auch nicht das erleisten, du musst das irgendwie bedienen, sondern du hast es einfach. Das ist Gnade. Du kommst dir über die Würde. Jeder Mensch hat die gleiche Würde. Mhm. Und zwar schon im Mutterbuch. Gut. Und jetzt ist, wie du dich denn zu dieser Würde verhaltest, das ist relativ sekundär. Das ist eine quasi unverhandelbare Satzung. Und jetzt kannst du natürlich relativ gelassen umgehen mit der Welt. Wenn du da wirklich glaubst, kann er dir ja dann niemand wegnehmen. Und nach dem Tod gibt es dann doch eine Gerechtigkeit. Wenn es
bist du gläubig?
Ich würde sagen, ich glaube an Gott und ich bin unterwegs zu einem echten, wirklichen Glauben, der mich sozusagen wirklich entspannt macht.
Aber zum Beispiel du verstehst. Glaubst du, du verstehst?
Ja, es muss sie geben. Mhm. Rein logisch.
Und wenn du die Bibel liest, bist du auch überzeugt, dass da, so wie es in den Evangelien dargestellt wird, das ist mehr oder weniger Fakt.
Ja, da habe ich noch viele Fragezeichen. Unglaublich viel.
Richtig, weil das finde ich ein absoluter Lackmustest. Ich glaube eigentlich, kannst du nicht Christ sein, ohne dass du das glaubst.
Also ich glaube überhaupt, du kannst nicht Christ sein, wenn du alles fixierst auf ein Buch, oder? Das ist keine Buchreligion, das ist eine Gewissensreligion. Und ich bin zum Glück ja Katholik, das heisst, also das Lehramt von der Kirche ist ein Teil, wo wichtig ist, die ganze Tradition, oder? Mhm. Also Sola Scriptura ist für mich gar kein Konzept. Niemals würde ich mein Leben von einem Buch abhängig machen, auch nicht von der Bibel. Aber das entscheidende Element ist für mich einfach auch die Vernunft. Ich meine, die katholische Lehre hat einen unglaublichen Fundus von Philosophie, also vor allem griechische, antike Philosophie, integriert. Und das muss mich intellektuell befriedigen. Und wenn ich glaubt, dass der Mensch eine wahnsinnige Sehnsucht hat nach zwei Sachen, nach Gerechtigkeit und nach Liebe. Mhm. Aufgehoben sie und dass es am Schluss gerecht ist. Und dass ich glaube, dass diese Sehnsucht irgendwo eine Entsprechung hat. So wie Durst, ein physischer Durst, den du hast, hat eine Entsprechung zu Wasser. Es muss Wasser geben, weil sonst wäre der Durst ein sinnloser Durst. Also der Körper macht ja nichts vor. Irgendwo muss es Wasser
geben. Also weil wir das Bedürfnis nach Religion haben, würde
Sehnsucht.
Ich sagen.
Sehnsucht nach Liebe.
Also wir haben Sehnsucht nach Gott.
Nach ewiger Liebe hast du. Jeder Poet hat Sehnsucht nach ewiger Liebe und nach Gerechtigkeit. Und wir wissen doch alle, wenn wir vernünftig sind, dann kannst du nicht befriedigen im Leben. Das ist unbefriedigbar. Das heisst, es gibt eine Auferstehung oder es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt eine Auferstehung oder es gibt keine ewige Liebe. Das ist ganz einfach eigentlich. Und jetzt musst du dich im Herzen entscheiden, was kann ich glauben? Manchmal glaube ich auch, das ist einfach alles nur ein Kabis, oder? Und es endet in den Würmern.
Ja.
Am Schluss sind alle einfach tot und verrottet. Mhm. Und die, die im Krieg sterben oder umgebracht werden, die völlig große Ungerechtigkeit, die sind für immer tot und vergessen. Oder nein, es geht doch irgendwie weiter und es gibt doch irgendwie am Schluss eine Ordnung, wo das Ganze wieder ins Lot drückt. Aber du hast eigentlich in dieser Radikalität musst du Religion anschauen. Nicht in deinen Detailfragen, wer will das Buch und so. Das ist für mich völlig sekundär. Ist faszinierend, intellektuell, aber fürs Herz am Schluss egal.
Sag mal, wir haben angefangen mit dem, eben mit dem Selbsthass vom Westen auf eine Art. Oder man kann, so wie es du beschreibst, ich teile den Eindruck. Also es gibt eine starke Tradition vom Selbsthass im Westen, aber ich glaube, die ist noch nie so stark gewesen wie jetzt. Wie ist das eigentlich möglich? Warum ist das ausgerechnet aus dem Christentum entstanden? Weil ich glaube, wenn ich jetzt an Chinesen denke, oder die Inder, oder Muslim, ich weiß nicht, ob dort der Selbsthass so stark verbreitet ist, oder ob der so stark aus ihrer Religion rauskommt. Es muss doch auch etwas mit dem Christentum zu tun haben, dass du eigentlich im Christentum Voraussetzungen geschaffen hast, dass das Christentum sich selber abschafft. So kommt es einem doch vor, oder?
Ja, natürlich.
Woran liegt das?
Das ist sehr logisch, ja klar. Weil du hast im Christentum hast du die größtmögliche Freiheit, oder? Weil du würdig bist und gleich und alle sind gleich vor Gott, kannst du auch die frei entfalten, wenn der Staat nicht immer eingreift. Und in dieser Freiheit gibt es natürlich Negation. Also du kannst natürlich sagen, das ist ein hoher Scheissdreck. Ich will das nicht. Mhm. Ich will auch die Kultur nicht. Mhm. Und in dieser grossen Freiheit kannst du tatsächlich sogar gewalttätig vorgehen. Ich glaube auch, dass die grössten Revolutionsschübe kommen nicht unbedingt aus der Unterdrückung, sondern aus der Freiheit. Um zu sagen, ich lehne das, was meine Eltern gemacht haben, radikal ab. Und jetzt wäre es eigentlich unsere Aufgabe, dass wir den jungen Menschen von heute, die auf die Ideologien reinkommen, auf den, es ist ein billiger Trick, um zu sagen, schauen wir nur den Westen an, tun wir nur auf, uns auf den Westen konzentrieren, und dann tun wir den Westen besonders schlecht machen und die Jungen kommen auf das rein. Es wäre unsere Aufgabe, denen zu zeigen, schaut mal, das ist ein billiger Trick. Das ist ein billiger Trick. Schaut den Rest der Welt auch noch an. Schaut nicht nur die eigene Wohnung an, sondern den Rest der Strasse. Und dann seht ihr, dass die Wohnung, die eure Väter gebaut haben, nicht so schlecht ist. So, das wäre unser Job. Und das machen wir nicht. Das beschäftigt mich eben noch viel mehr, weißt du? Also, dass wir das einfach zuschauen, im Grunde einfach zuschauen, wie unsere Jugend indoktriniert wird mit Selbsthass und sogar mit einer depressiven Grundhaltung.
Und warum ist denn das so? Warum lassen wir das zu?
Weil wir
du bist etwa gleich alt wie ich, also ja. Ist unsere Generation, die am Versägen ist.
Total versägen.
Warum?
Ja. Ja, weil man
feig ist ja etwas, wo Menschen immer sind. Warum sind wir jetzt ausgerechnet feig? Ja. Das ist einfach der Wohlstand, dass wir uns es leisten können, weißt, eine Art von Toleranz zu haben, die fast nihilistisch ist. Das einfach heisst, ich bin nicht nur tolerant. Weil tolerant finde ich einen guten Wert. Aber tolerant heisst ja wirklich, dass du den, wo du eigentlich ablehnst, insofern ernst nimmst, dass du sagst, ich tue mich mit dem auseinandersetzen, was du bist, und ich finde es schlecht. Und ich sage das auch, oder? Und unsere Toleranz ist heute so eine Gulasch-Toleranz, oder? Ist mir doch gleich, was du meinst. Ja, ist mir doch gleich, was du meinst, ist alles gut, ja. Oder? Man tut sich auch nicht auseinandersetzen. Es ist auch eine Beleidigung gegenüber der anderen Position. Ja. Aber wieso sind wir so lau?
Oder? Ich glaube, das Stichwort hast du gesagt, Nihilismus, oder? Also, es ist ein Wohlstandsnihilismus, oder? Sozusagen eine innere Leere, oder? Hauptsache, ich tue meine Freunde retten und so. Das ist sicher ein Element. Und dann ist mir das eigentlich egal, was die Jungen in der Schule lernen. Das ist ein Punkt. Und das andere ist mit der Toleranz. Ich meine, die eigentliche Toleranz ist auch christlich. Du unterscheidest zwischen Sünder und Sünde. Zwischen Mensch und Meinung, in dem Fall jetzt. Gegenüber einem Mensch bist du immer tolerant. Bist du immer auch freundlich. Sokrates sagt, in der Begegnung weich, in der Sache hart. Und bei uns ist es umgekehrt, oder? Also in der Begegnung komplett hart und in der Sache bierweich. Oder? Das ist so. Das ist jetzt wirklich der Zeitgeist. Und das müssen wir umdrehen, genau das Verhältnis. Tolerant gegenüber einem Menschen, aber sicher nicht gegenüber schlechten Ideen. Weil wenn die Idee ist, dass der weisse Mann per se rassistisch ist und der muss jetzt weg und das Christentum ist ein Scheissdreck, der muss jetzt weg, dann muss man sagen, das ist eine schlechte Idee, das ist eine schlechte Idee, da wird uns sehr viele Probleme bringen, wenn wir da durchziehen, oder? Sehr viele Probleme. Also, aber die Menschen, die da vertritt, kann man trotzdem respektvoll behandeln. Verstehst du? Also, die Training braucht es einfach. Die Training ist schon vergessen worden, weil sie christlich ist, oder? Also von dem her da. Und noch ein drittes Element würde ich noch nennen. Also im Grunde genommen glaube ich, dass viele Leute auf der Seite der Bürgerlichen und der Liberalen echt das Gefühl haben, es geht da ihnen vorbei. Die ganze Kulturrevolution, die jetzt stattfindet, geht da ihnen vorbei, wenn sie einfach nett sind. Und wenn sie nichts machen. Mhm. Wenn sie ihre Shareholder-Value nicht riskieren. Wenn sie ihre Medien nicht unterstützen, was sie sollten unterstützen. Wenn sie sich selber nicht ein bisschen rauslehnen und wer sie ihren Kindern beibringen, auch so versteckt sich zu halten. Ich kenne einige Leute mit viel Geld, die sich schön versteckt halten, weil sie scheiss sind und weil sie das Gefühl haben, sie kommen damit durch. Aber die sollten aufwachen und sagen, es hat eigentlich noch keine Revolution gegeben, die Stopp gemacht hat bei denen, die geschwiegen haben.
Es ist eben keine Revolution, das ist eben
verrückt. Ist es nicht?
Nein, es geht aber so langsam, oder? Es ist so ein ganz stiller Wandel.
Glaub, also ein Kulturkampf ist es da?
Es ist ein Kulturkampf, aber wenn man das würde, ich glaube, den meisten Leuten ist eben nicht bewusst, weil es läuft so langsam. Es läuft jetzt seit Jahrzehnten eigentlich, oder? Langsam. In der Schule langsam, langsam vorbereitet, in den Medien langsam, langsam vorbereitet. Und jetzt sind wir sehr weit, oder? Jetzt sind wir sehr weit. Und jetzt sind sie schon so in einer starken Position, das kann man auch fast nichts mehr machen. Ich glaube eben, das ist der Unterschied zu früher. Früher haben sie mal irgendeine französische Revolution gemacht und dann hast du irgendwo etwas gemerkt. Oder die russische Revolution, hast du etwas gemerkt. Aber so die Kulturrevolution, die du jetzt nennst, die ich auch so würde bezeichnen, aber Revolution ist an sich nicht ein guter Begriff, weil sie so fast zu sensationell ist für das, was eigentlich passiert ist. Und deshalb ist den Leuten ja auch nicht aufgefallen. Ich glaube, gerade den Bürgerlichen ist das nämlich nicht aufgefallen, was seit den 90er Jahren passiert ist. Oder? Der schleichende Wandel. Und viel hat ja damit zu tun mit wachsender Ignoranz. Du hast es ja auch gesagt, oder? Nur ein kleines Beispiel, mein jüngster Sohn wird jetzt konfirmiert. Dann sind wir in Venedig und dann kommt da, gibt's ja den Markusdom. Und Markus ist ja noch, hat ja mit Christentum zu tun und so. Ja, und dann fällt mir auf, dass er die vier Evangelisten, das ist ihm nicht bewusst. Das ist ihm nicht bewusst, es gibt die vier Evangelisten, das hat der nicht gelernt.
Ach komm jetzt, im Religionsunterricht?
Ja, der hat nicht gelernt. Und das finde ich, und das ist schon wahnsinnig, oder? Denn wenn du eben die Leute so dumm haltest, oder fast nichts mehr ausbildest, dann merkt das gar niemand. Dann schleicht sich das einfach so durch und so weiter. Das ist irgendwie ein Riesenproblem.
Hast recht, ja. Es ist wie beim Frosch mit dem Wasser, oder? Mhm. Der Frosch langsam warm und dann ist am Schluss ist er verbrennt. Oder? Man merkt es gerne so.
Das denke mich schon.
Also der Kulturwandel vollzieht sich so wie beim Frosch das Wasser.
Ja, also gut. Vielleicht sage ich jetzt etwas Falsches, weil ich glaube, persönlich bin ich ja eigentlich eher zuversichtlich. Ich habe ja jetzt eher das Gefühl, dass die Linken sind jetzt an einem Punkt, wo sie es total übertreiben. Weil sie haben ein Problem, das ich interessant finde, das hat Alexis de Tocqueville mal beschrieben. Er hat gesagt, das ist immer ein Problem von einer politischen Bewegung, ist eigentlich, dass sie immer am Anfang treten sie ein für durchaus legitime Interessen und dann erreichen sie viel von diesen Interessen. Sie erreichen ihre Ziele. Und dann ist es ganz schwierig, einfach aufzuhören. Weil du bist ja da, du bist ja dran. Also, du kannst ja dann nicht zugeben, zum Beispiel, wenn wir jetzt, sagen wir, Gleichstellung von Mann und Frau nehmen. Da haben wir jetzt, wenn wir es vergleichen, und auch relativ gesehen vor 50 Jahren und heute, das ist enorm viel passiert. Das ist enorm viel passiert. Und natürlich gibt es noch ein paar Sachen, wo man kann sagen, ja, das ist auch noch nicht gut, da müssen wir noch ein bisschen schrübeln. Aber für das kleine Schrübeln haben wir jetzt einen Aufwand und eine Art von Auseinandersetzung, die eigentlich dem nicht entspricht, was wir jetzt noch können weiter verbessern, oder? Und das hat er gut beschrieben, dass eigentlich jede Bewegung sich aus dem Grund fast selber nachher zerstört, weil sie nachher so Details bringt oder so radikal wird, und das siehst du meiner Meinung nach heute bei der Linken sehr stark, oder? Wo sie dann langsam, wenn es um den Klimaschutz geht, wir dürfen kein Fleisch mehr essen, wir dürfen mit Zucker alles, oder wenn du in die Ernährung
reingehst. Kein Kind mehr auf die Welt.
Ja, wenn du in die Ernährung reingehst, das finde ich schon sehr, sehr totalitär, oder? Ja. Das kannst du als Religion, alle Religionen haben das gemacht, aber Religion ist etwas anderes als Politik.
Gut, als Katholiker ist Wein trinken schon in dem Essen, also da bin ich immer noch froh eigentlich. In der Ernährung ist nicht groß reingeredet worden.
Wir haben wir auch.
Ist wunderbar. Und möglichst viele Kinder macht auch viel mehr Spass, als wenn du das wenig findest. Also von dem her, ja genau. Nein, aber es stimmt, das ist eine gute Beobachtung. Und man kann also hoffen, dass es im Grunde, du bist optimistisch, das finde ich eigentlich noch schön.
Oder? Ja, ich bin sehr optimistisch, mir gewöhnt.
Dass das Pendel wieder zugeschlagen, glaubst du schon?
Nein, also aus der Erfahrung, also ich finde, weißt, letztlich habe ich das Gefühl, die ganzen Sachen, die du beschreibst, die ich sehr ähnlich einschätze, glaube ich, das Christentum spielt eine grosse Rolle, weil ich glaube, Es ist ja eine intellektuelle Bewegung. Und die Intellektuellen, die spielen seit 200 Jahren aus meiner Sicht eine verheerende Rolle im Westen. Mhm. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass sie der neue, gottlose Klerus sind. Oder? Der Klerus selber hat ja ähnliche Kompetenzen gehabt und auch ähnliche, wie soll ich sagen, Vorlieben wie die heutigen Intellektuellen. Es ist auch ein bisschen in Ordnung. Sie haben gewisse Regeln, wie man redet, was für Wörter darfst du brauchen, alles sehr stark ritualisiert. Innerhalb von einer Religion ist es ein bisschen weniger problematisch, als wenn du eben ohne Gott das machst. Und die Intellektuellen, finde ich, haben das teilweise so übertrieben. Und sie gehen jetzt eben, Utopia ist völlig richtig, sie gehen so weit weg von der Realität und vertreten Zeug, wo schlicht in der Realität einfach muss scheitern. Weil es nicht funktioniert. Das siehst du in der Klimapolitik, das siehst du in der Genderpolitik, oder? Ich finde zum Beispiel das nur das Gendern. Das ist einfach nicht effektiv. Wenn du schaust, die Entwicklung von jeder Sprache ist immer gewesen, mehr vereinfachen, schneller reden, schneller reden. Latin zu Italienisch ist eine enorme Vereinfachung. Es hat es noch nie gegeben, dass du eine Sprache kannst komplizierter machen und dann würden das die Leute übernehmen. Also deshalb ist Gendern auch völlig unrealistisch.
Also es ist ein Rückschritt in die magische, ins magische Verständnis, weil du hast ja, Sprache entwickelt sich aus der Realität. Du beobachtest Vögel und Häuser und schöne Frauen und Blumen und beschreibst schöne Frauen und Blumen, machst ein Gedicht und so weiter. Und die drehen jetzt das Spiel um und sagen, wir tun jetzt in der Sprache etwas erfinden und wollen es dann in die Wirklichkeit reinbringen.
Und wir können die Wirklichkeit verändern.
Genau, also wie Harry Potter mit dem Zauberstab, oder? Wir erfinden 72 Geschlechter und die sollen es dann nachher, die sollen es dann gehen in die Wirklichkeit. Also es ist ein Rückschritt hinter der Aufklärung, es ist ein sprachmagisches Verständnis.
Ja, es ist magisch, genau.
Und von dem her ist es irrational und es kann nicht funktionieren und die Franzosen haben es, glaube ich, auch schon unterbunden, habe ich gelesen, irgendwo, in der Schule, weil sie haben gemerkt, Kinder können nicht mehr Französisch.
Ja. Aber Franzosen haben ja schon ein paar Mal probiert, ihre Sprache zu verändern, und es ist nicht gegangen. Aber zum Schluss würde ich gerne sagen, wir haben es schon ein bisschen gehabt, eben Optimismus oder Pessimismus. Ja. Erstens, wie siehst du das? Und zweitens, was kann man machen? Was kann man machen, wenn man jetzt die Entwicklung, die du beschreibst, gut beschreibst, wenn man die stoppen oder umkehren?
Also stoppen, umkehren, ist schwierig, dann müssen alle miteinander, oder? Aber ich glaube, das Wichtigste ist einmal zuerst Bewusstsein schaffen, dass es sozusagen der Kochtopf gibt mit dem Frosch drin, oder? Wo wir beschrieben haben vorher. Also, dass es die, der Kulturwandel, wo soft funktioniert, dass der existiert und der geht uns sozusagen einen Kragen, wenn wir nichts machen. Weil das Bildungssystem, das Mediensystem und das Hollywood-System, also das ganze Unterhaltungssystem, ist vollkommen in linker Hand im Moment. Das heisst, die nächste Generation, wo jetzt dann irgendwann wieder in die Führungsetage kommt, die sind total linksgrün geprägt. Das sind ja, die lesen ja nicht unsere Artikel und Tageszeitungen. Die schauen eine gute Serie auf Netflix. Die tun in der Schule auf ihren Professor lesen, der irgendetwas erzählt. Und die sind auch im Medienkonsum ganz anders gepolt. Also von dem her, wenn die kommen, gibt es noch mehr Wokeness.
Es wird noch schlimmer.
Es wird noch viel schlimmer. Und es braucht also Journalisten auf unserer Seite, es braucht Bildungsinstitutionen, es braucht Unterhaltungsinstitutionen, es braucht Filmemacher, es braucht alles da, wo die Linke erobert haben, braucht es auch. Da gibt es einen riesen Effort. Ausser, da wäre jetzt deine Hoffnung, oder, dass das Pendel einfach automatisch zurückschlägt.
Nein, ohne Kampf geht es nicht.
Also es braucht...
Ja, ohne
es braucht,
Kampf
geht es nicht. Es braucht einen Effort. Und ich glaube, die Vernunft ist auf unserer Seite und noch viel, viel wichtiger, Liebe und die Freude am Leben ist auf unserer Seite. Freude am Leben ist auf unserer Seite. Weil ich, die Leute, die ich jetzt kenne, quasi, wo mir jetzt eher entsprechen, jetzt auch vom Denken her, haben auch viel mehr Spass am Leben, merke ich, oder? Die trinken lieber, die haben lieber Sex, die haben Freude am Kind, am Leben, die haben Freude an den Tieren, an der Umwelt. Und die anderen scheinen mir wirklich sehr, sehr deprimiert, oft. Es ist alles schlimm bei uns, es ist furchtbar, die Welt ist furchtbar, und wir haben alles falsch gemacht, und wir müssen jetzt uns entschuldigen überall. Die haben gar keine Zeit mehr, um das Leben zu geniessen. Und aus dem kommt ja auch nichts für die Jungen dann. Und ich würde jetzt den Jungen immer sagen, schaut mal, wie die Leute leben, schaut mal, ob die Freude im Leben haben und dann sehen, ob das gute Lehrer sind. Ein guter Lehrer muss doch können auch das Leben schön finden. Und ich glaube, das wäre ein richtiger Weg, das Leben schön finden und durchschauen von den Tricks. Ich meine, mein Buch ist ein kleiner, bescheidener Beitrag, um versuchen, eine Brille zu geben. Schau mal durch die Brille und dann siehst du den Magic Trick von der Lefties. Heute, der Magic Trick ist, wir tun alles mit Utopia vergleichen, wir machen uns total schlecht den ganzen Tag, schauen den Rest der Welt nicht an und rufen am Schluss Systemwechsel. Und dann wird alles gut. Und dann wird eben nicht alles gut, es wird alles viel schlechter. Und der Trick durchschauen ist schon mal ein erster Schritt, glaube
ich. Gut, und ich glaube, das andere finde ich sehr gut, jetzt um das Gespräch abschliessen. Freude am Leben, das ist der Trumpf. Und mit dem kann man sich durchsetzen, das glaube ich auch, weil es auch ein realistisches Menschenbild ist. Es geht nämlich letztlich um das. Danke vielmals, Giuseppe, für das Gespräch über dein Buch. Das möchte ich noch einmal zeigen. Tönt das kaufen, tönt das lesen, unbedingt. Ganz wichtig. Das ist Rohkost. Wichtig. Nein, in dem Sinn, danke für die Aufmerksamkeit. Das war der Nebelspalter mit dem Giuseppe Grazia und dem Markus Somm. Wir wünschen noch eine gute Zeit und bis bald.